Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts.
Hallo Christian.
Und wie ihr das unschwer erkennen könnt, und wenn ihr uns auf YouTube oder Spotify hört, dann werdet ihr es nicht sehen können. Aber wir befinden uns, wie auch letztes Jahr, auch in diesem Jahr in den ersten Folgen in Göttingen, direkt bei Holger zu Hause, und nehmen die Podcast hier auf und haben den Moritz zu Gast. Moritz, herzlich willkommen
im Podcast. Moin.
Moin.
Auch an alle, die zuhören. Ich würde sagen, da mich von den Leuten, die bei euch zugehört haben, noch keiner kennt, stelle ich mich kurz auch mal vor. Ich bin der Moritz Rodefeld, ich bin 32 Jahre alt und arbeite als Notfallsanitäter und Praxisanleiter, hauptberuflich seit als Notfallsanitäter jetzt seit 2019 und davor die dreijährige Berufsausbildung gemacht und davor auch ein Jahr als Rettungssanitäter gearbeitet. Also kommen da insgesamt jetzt ja knapp 11 Jahre Rettungsdienst grob zusammen. Ja.
Moritz, vielen, vielen Dank für die Vorstellung, für die kurze. Und wir haben ja gesagt, wir wollen in unserem Podcast immer verschiedene Perspektiven einnehmen. Und deswegen ist es so hilfreich und so nützlich, dass wenn wir über das Thema, und das soll heute das Thema sein, Erste Hilfe sprechen, da auch mit einem Experten zu sprechen, nicht, dass wir jetzt nicht sozusagen auch Erste Hilfe geschult sind. Holger, du hast das, glaube ich, auch lang unterrichtet, ne?
Ja, ist richtig. Aber trotzdem, die praktische Erfahrung ist natürlich bei Moritz Mount Everest zur Zugspitze der Unterschen.
Sehr gut. Sehr gut. Na dann, lass uns doch ein bisschen bergsteigen und lass uns einfach mal in das Thema Erste Hilfe einsteigen. Jetzt ist natürlich so, dass bei uns natürlich viele Angehörige zuhören, aber natürlich auch viele Pflegekräfte zuhören. Was sind denn so, ich sage jetzt mal, nicht die Basics von Erste Hilfe, aber was sind so die Sachen, die vor allem Angehörige, wenn sie jetzt zu Hause jemanden betreuen, pflegen, beachten sollten im Thema Erste Hilfe? Was ist, ein Notfall passiert, etc.?
Das ist natürlich ein super breit gefächertes Thema, muss man sagen. Da gibt es super viele Sachen, auf die man achten kann und muss. Zuerst mal muss man natürlich sagen, dass wenn Angehörige die Leute zu Hause betreuen und auch pflegen, dass die in der Regel natürlich die für uns ja dann Patienten viel besser kennen, als wir das tun, und die in der Regel auch in der Verantwortung sind, das zu erkennen. Weil die Leute, die durch vielleicht einen vorherigen Apoplex irgendwie Sprach- oder Sprechstörungen haben, sich ja nicht oft so ausdrücken können wie jemand, der keinerlei körperliche oder sonstige Einschränkungen hat. Und das ist manchmal nur durch Mimik, Gestik, bestimmte Laute, die ja schon ganz anders gedeutet werden können von Leuten, die die kennen, als wenn ich jetzt als Notfallsanitäter in diese Situation komme und gar nicht genau deuten kann, ja, ich kenne die Person jetzt seit einer Minute. Ich kann gar nicht genau sagen, ist das jetzt so normal, wie jetzt vielleicht die Person reagiert, oder guckt die sonst anders, ist sonst quasi die Aussagen, die diese Person tätigt, anders. Da fängt schon mal an, dass die quasi viel eher erkennen in aller Regel, wenn was mit den Leuten nicht stimmt, als wir das tun. Genauso natürlich auch im Pflegeheim. Die Leute betreuen die Leute oder die Menschen im Pflegeheim ja in der Regel viele Wochen, Monate, Jahre, manchmal auch Jahrzehnte, und kennen die natürlich in aller Regel auch viel besser, als wir das tun. Natürlich haben wir Patienten, da sind wir jede Woche mal oder mehrfach im Jahr oder auch im Monat, und dann kennt man die auch so ein bisschen, aber nochmal auf einer anderen Ebene, als jetzt eine Pflegekraft oder ein Angehöriger das tut. Und ich finde, da fängt es auf jeden Fall schon mal an. Und dann sind natürlich so generelle Sachen, in der ersten Hilfe, dass es gut wäre, wenn Leute, die zu Hause jemanden betreuen oder pflegen, vielleicht auch generell mal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben oder besuchen sollten, weil der schon die Basics wirklich einfach einmal jemanden zeigt, weil nicht jeder Angehörige ist ja medizinisch super versiert oder kann irgendwie dazu was sagen, wenn, was ist jetzt eine akute Atemnot, was ist vielleicht nur durch einen totalen grippalen Infekt, dass die Atmung ein bisschen schlechter wird, das lernt man da vielleicht auch ein bisschen mehr einzuschätzen. Und da braucht man einfach manchmal auch diese Hands-on-Erfahrung, also dass ein Erste-Hilfe-Kurs wirklich physisch vielleicht auch besucht wird, weil man da manche Dinge einfach mal in der Praxis gemacht haben sollte. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel so eine Laienreanimation, wo man das mal an der Puppe gemacht hat. Das hat zwar, da kann man sich jetzt drüber streiten, wie viel das mit einem echten Patienten zu tun hat. Der Widerstand bei dieser Herz-Thorax-Kompression ist natürlich ein ganz anderer als bei einem echten Menschen. Aber das überhaupt schon mal durchgeführt zu haben, das kann man sich online zwar auch alles angucken, aber das vielleicht mit jemandem, der das täglich macht, also jemanden, der eine Erste-Hilfe-Ausbildung hat und diese Kurse regelmäßig gibt, da kann man das vielleicht nochmal, der hat dann auch nochmal ein paar Tipps und Tricks, wie man das und das vielleicht besser macht und so, da sollte man vielleicht erstmal ansetzen.
Ja. Zumindest.
Genau, also es gibt ja da unterschiedliche Ausbildungen. Ne? Es gibt ja die für den Führerschein,
diese
Erste-Hilfe-Schulung. Es gibt ja auch noch die für die Unternehmen, ne? Die Erste-Hilfe-Schulung, die Unternehmen geben müssen und so weiter. Deine Empfehlung wäre quasi, egal, Hauptsache einmal so einen Kurs besucht. In welchem Zeitabstand wäre das denn sinnvoll? Weil ich kann mich jetzt nur an meinen letzten Erste-Hilfe-Kurs erinnern. Ich war erst logischerweise beim Führerschein, dann logischerweise bei der Bundeswehr, da müsste man das ja jährlich absolvieren. Und dann alle 2 Jahre beim betrieblichen Ersthelfer. Also.
Ja.
Und da ist man natürlich regelmäßig drin und baut irgendwo auch eine Routine auf. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte nur ausschließlich den Erste-Hilfe-Kurs im Führerschein gemacht, dann wäre es schon schwierig.
Der heißt ja auch Sofortmaßnahmen am Unfallort.
Ja.
Das ist ein Tag, die Schulung. Und da werden viele Situationen, die so im häuslichen Umfeld entstehen, gar nicht angesprochen aus Zeitgründen.
Ja.
Da wird auf die Alarmierung der Rettungskette, auf Sicherung geachtet, auf die Herz-Lungen-Wiederbelebung, stabile Seitenlage. Das sind da die Schwerpunkte. Und in der häuslichen Pflege, gerade von Angehörigen oder auch in Altenheimen, bei Menschen mit bestimmten Krankheitsbildern, sind ja ganz andere Dinge wichtig. Und deshalb finde ich auch das wichtig, dass man den dementsprechenden anderen Kurs besucht und nicht diese Sofortmaßnahmen am Unfallort.
Ja. Ja, es gibt ja verschiedene Erste-Hilfe-Kurs-Angebote, die ja auch sich immer weiter oder breiter fächern auch. Und es gibt ja extra für Kleinkinder, für frisch gebackene Eltern quasi, die dann, wenn die Sorge haben, dass irgendwas mit ihrem Kleinkind ist, ne, dass da extra auf die Krankheiten bei Pseudokrupp oder was auch immer, ne, darauf extra angepasst ist. Und es gibt genauso Erste-Hilfe-Kurse, die quasi für Angehörige von zu pflegenden oder zu betreuenden Menschen angelegt sind, die sich dann auch mehr mit Problematiken auseinandersetzen, die in einem häuslichen Umfeld auftreten, als bei einem Verkehrsunfall, logischerweise.
Genau, und das finde ich auch wichtig, dass man den Angehörigen diese Kurse empfiehlt und nicht sagt, geh mal zu irgendeinem Erste-Hilfe-Kurs und dann gehen die zu Sofortmaßnahmen am Unfallort. Das ist dann nicht zielführend, denke ich.
Nee, genau. Wie ja gerade schon gesagt, das ist dann...
Du hast vorhin auch schon angesprochen, Online-Kurse sollte man da eher nicht machen, weil der Austausch fehlt da oft. Ich beobachte das jetzt bei den Schulungen für Pflegemitarbeiter, wo ich ja auch viel in Altenheim bin, dass es da etliche Anbieter gibt, die das rein so als Online-Video mit ein paar Fragen anbieten. Da habe ich persönlich Bauchschmerzen mit. Aber auch Pflegemitarbeiter, die Praxis brauchen, mal selber an der Puppe reanimieren und so weiter, ist immer besser, wie das nur im Film zu sehen. Wie stehst du denn dazu, Moritz?
Also klar, wir haben alle unterschiedliche Lerntypen von visuell, Audio und meistens sind wir eben Mischtypen. Und ich persönlich, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, finde ich, brauche auch manchmal gerade bei so bestimmten Skills und Hands-on-Training, dass ich einfach mal was wirklich gemacht habe, um da eine gewisse Routine aufzuentwickeln und zu gucken, das klappt so oder wenn ich jetzt das und so rumhalte, dann klappt das nicht so gut, als wenn ich das andersrum mache oder ne, jetzt ein Beispiel. Da bin ich auch eher bei, na klar kann man das vielleicht auch kombinieren, dass man einen online einen bestimmten Teil davon vielleicht macht. Ne, das ist ja vollkommen da erstmal offen. So diese Lernzielkontrolle oder Abschlusstest online, wie auch immer, das kann man ja gern so machen. Aber viele Sachen sollten, finde ich, live in Person, dass man wirklich auch mal einfach was gemacht hat, einen Arm schienen, sage ich jetzt mal, ne? Oder auch einen Verband machen. Das ist jetzt zwar kein Hexenwerk, das zu machen, aber man sollte das auf jeden Fall mal in echt gemacht haben, weil viele Sachen kann man sich noch und nöcher anschauen, aber davon lernt man es, finde ich, nicht so gut, als wenn man das wirklich in echt mal durchführt.
Na, ich sag gerade mal, wenn wir uns die Wiederbelebung anschauen, geht es ja auch viel um Ängste überwinden, das wirklich zu machen, Sensibilisierung einfach mal gemacht haben. Und das kann ich mir vielleicht selbst irgendwie nochmal anlegen, was nicht das Gleiche ist, aber irgendwo kann ich das vielleicht bei einem Verband, einem Bekannten machen, ja. Aber die Wiederbelebung kann ich eben nicht. Ja, das kann ich sagen, leg dich mal kurz hin, ich probiere mal so. Ja. Von daher glaube ich, ist halt viel, gerade wenn es dann in ernste Situationen geht, sollte man da schon irgendwie auch ein bisschen routinierter sein. Wie stehst du da zu diesen IDs, diesen Defibrillatoren, die man so sozusagen bekommt? Ich weiß, ich habe ja letztens erst ein Gespräch zugeführt, dass tatsächlich in Dänemark, also Skandinavien, da viel weiter ist als Deutschland, dass dort die skandinavischen Länder sogar sehr, also da werden die sogar als Weihnachtsgeschenke innerhalb der Pflegegruppen verschenken. Okay. Naja, letztendlich ist es Lebenssicherheit sozusagen, ja. Ich meine, die sind ja relativ teuer, ne? Also von 800 bis 2,5 oder so, ja.
Die Björn Steiger Stiftung hat jahrelang unterstützt. Ich weiß nicht, ob das noch ist beim Kauf, wenn Betriebe oder Privatpersonen sich gekauft haben mit 500 Euro Zuschuss.
Mhm. Ja, aber das wäre jetzt noch eine Sache, wo man sagen könnte, okay, das könnte ich mir jetzt als kleines Hilfsmittel sozusagen vorstellen, weil ich kenne es noch von einem ehemaligen Arbeitgeber, da hat er das alles angeleitet. Da hast du ja auch die Schulung intern gemacht bei uns, ne? Und da hat er uns da komplett angeleitet, was habe ich wie zu tun und so. Das fand ich super hilfreich, einfach wenn einem Mitarbeiter irgendwas passiert, ja, und ich habe jetzt keinen Ersthelfer sofort rufbereit, dann waren aber alle darin sozusagen geschult, den zu bedienen, und die hatten weniger Angst, den da ranzugehen und dem Kollegen zu helfen quasi.
Ja, also AED ist ein super Ding. Da kann man vor allem auch als absoluter medizinischer Laie, ich habe noch nie Blut in meinem Leben gesehen oder einen Verband gemacht, man kann wirklich gar nichts falsch machen. Es ist wirklich das... Hört sich immer so leicht an, wenn man irgendwie damit schon mal zu tun hatte und so, aber da braucht man wirklich keinerlei Hemmung haben. Das leitet einen ja audioell an, also das sagt dir ganz genau, hier mach mal den Oberkörper frei, dann klebst du diese Patches, die dabei sind, genauso auf wie auf den Bildern, weil auf diesen Patches sind Bilder drauf, wie du die kleben musst, und wenn das um 3, 4, 5 Zentimeter nicht passt mit der, wie es geklebt ist, dann die grobe Position sollte stimmen, und man kann diesen Schock, diesen elektrischen Schock auch nur dann auslösen, wenn das Gerät das ganz explizit sagt, und das weist auch nochmal darauf hin, ein Schock ist empfohlen, und dann gibt's ja verschiedene Arten, dann ist da so ein Blitz in der Mitte mit so einer leuchtenden Taste oder so ein Herz mit so einem Blitz drin, die ist auf jeden Fall super eindeutig, und die kann man auch nur dann auslösen, wenn das Gerät es sagt. Also selbst wenn man aus Versehen auf diese Taste kommen sollte, aus welchem Grund auch immer, löst die nicht aus, bis auf, wenn es das ganz explizit sagt. Und die sind super sinnvoll. Die sind ja in öffentlichen Einrichtungen mittlerweile bei vielen Sachen Pflicht, an Flughäfen, an den Terminals und Bahnhöfen, in größeren Sparkassen haben das oft. Tatsächlich kenne ich wenig Pflegeheime, die das haben, wo natürlich das Klientel
passender
wäre, oder auch vielleicht Schulen, ne, wo auch durchaus ja viele Leute sind. Natürlich ist da Kinder oder junge Erwachsene haben natürlich bedeutend seltener irgendwie einen Kreislaufstillstand, glücklicherweise. Aber auch da gibt es ja auch Lehrkräfte, die auch manchmal, ne, in so einem Risikoalter 50, 60 sind, wo das durchaus mal passieren kann. Ich finde, und für die meisten Einrichtungen sind so, ist 1000 Euro ist viel Geld, aber für eine Einrichtung von gewisser Größe ist das, kannst du das abschreiben und ist nach einem halben Jahr gefühlt abgeschrieben. Ne? Deswegen ist
vollkommen richtig. Kann ich eine kleine Anekdote kurz erzählen? Ich habe einen Kunden, ein Pflegeheim, auch mit einer Intensiv-WG in dem Pflegeheim, und die haben einen Defi gehabt und dann kam die Anfrage, kannst du wieder Erste-Hilfe-Schulung machen? Sag ich, natürlich, habe einen Termin vereinbart, komme morgens an, sagt die BDL, ach, ich habe gefunden bei uns im Abstellraum unseren Defi, der ist wieder da. Kannst du mal drauf schulen? Die Leute, sag ich, kein Problem, habe mir das Modell angeguckt und wollte testen, tat sich nichts. Da waren die Langzeitbatterien alle.
Ja.
Es hat keiner gehört, das Alarmsignal, weil der gibt ja Alarmsignal, wenn die Batterien alle sind, so wie bei so einem Rauchmelder.
Ja.
Dann musste ich den Hausmeister losschicken und das Modell war schon so alt, dass da noch die alten Fotobatterien, 10 Stück drinne waren. Da waren die über 100 Euro für die Batterien los. Ja, aber es hat dann funktioniert. Ich konnte die Mitarbeiter schulen und habe dann gebeten, dass das Ding nicht mehr in so einer Sporttasche irgendwo im Lager steht, sondern es muss zugänglich sein. Und dann habe ich den rausgesucht, so eine Wandhalterung, die hatten sie nämlich nicht. Und seitdem hängt er in dieser Pflegeeinrichtung im Flur. Sie haben ihn, glaube ich, also mein Stand, noch nicht benutzen müssen, aber er ist jetzt funktionstüchtig dort.
Ja, genau. Die moderneren Geräte werden ja auch quasi in dieser Wandhalterung in der Regel geladen mit, ne, dass die quasi ja immer einsatzbereit sind. Die müssen alle, je nach Modell, unterschiedlich einem Jahr, alle zwei Jahre muss mal wer zur Wartung kommen, sich das mal kurz angucken,
ja,
ob die Batterien noch alle ganz in Ordnung sind. Aber wie gesagt, ich finde auch für eine Einrichtung ab einer gewissen Größe oder auch kleinere Pflegeheime ist ja, also selbst wenn die nur 20 Bewohner haben, ist das total.
Also ich finde, 1000 Euro für die Sicherheit meiner Bewohner auszugeben, das ist nicht zu viel.
Ja, und selbst wenn es sozusagen die E-Klasse unter den Defis lernen soll für 2.500 oder 3.000 Euro, finde ich gerade, ist für Unternehmen einfach sinnvoll, ja, weil die Mitarbeiter einfach viel sicherer in dem Umgang dann sein dürfen.
Ja.
Und sie können einfach viel, viel, mit weniger Angst einfach an diese ganze Geschichte rangehen, ja. Wenn jetzt irgendwie, ich kenne Ersthelfer bin, ja, und ich, keine Ahnung, beim Führerschein das letzte Mal irgendwie eine Rettungskette, Meldekette sozusagen geschult bekommen habe, dann habe ich erstmal, dann, das ist mein erster Gedanke, ich rufe einen Rettungsdienst vielleicht an, ja, so, bevor ich überhaupt was mache. Und vielleicht sind das schon wichtige Sekunden, ja, und der Defi würde mich sozusagen anleiten, ja. Ich würde noch eine Gruppe dazu nehmen, das sind die Sportvereine. Ich habe noch bei ganz, ganz wenig Sportvereinen irgendwie so ein Ding hängen sehen.
Wir haben auch keinen.
Ja, und wenn ich sehe, was da teilweise auch für, sagen wir mal, ältere Herren, Damen da Sport auch sehr aktiv machen, fand ich das immer sehr, 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 sehr spannend, so.
Das Einzige ist, wenn die Sportvereine diese Reha-Kurse nach Herzinfarkt anbieten, die müssen Defi dabei haben und früher ein Arzt, jetzt reicht es ausgebildete Fachkraft.
Ja. Gut, aber da habe ich ja jemanden dabei, ne? Also das ist ja, wenn ich eine ausgebildete Fachkraft habe und so, da ist schon ein bisschen was anderes, ne? Aber wenn ich jetzt normal nur, keine Ahnung, irgendwie so ein Seniorengymnastikkurs.
Ja, wie meine Frau regelmäßig dienstags abends besucht. Ich glaube nicht. Ich muss sie mal fragen, ob da einer vorhanden ist,
ja,
in der Turnhalle.
Ja, und wie gesagt, es ist relativ teuer, aber wenn ich manchmal sehe, wird für eine PlayStation 5 irgendwie, keine Ahnung, 600 Euro rausgeballert plus noch irgendwie 20 Paysafe-Karten für einen Zehner oder so, ja. Und für die Angehörigen überlegt man nicht, was da die Sicherheit wäre. Ja, ja. So finde ich also eben, also einfach den Stellenwert, finde ich die IEDs einfach unterbewertet, finde ich.
Hm.
Ne? Was sind denn noch so für Sachen im häuslichen Kontext wichtig, die euch sozusagen auch bei euch immer aufschlagen? So irgendwelche Anrufe oder Meldungen, wo ihr immer hingerufen werdet, wo ihr sagt, oh, das nimmt uns vielleicht auch Zeit, weil das hätte man so lösen können, indem man vielleicht einfach vorher drei Sekunden länger nachdenkt oder so.
Ja, da gibt's verschiedenste Meldebilder, die beschrieben werden, weil der Leitstimmdisponent hat ja keinen, noch nicht, das soll, also ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Zukunft so sein wird, kein Überblick über die Situation, also visuell zumindest, ne? Die Angehörigen beschreiben da eine Sache, ne? Oder den Vorfall, den Notfall, und letzten Endes kann ja der Disponent es nur so abfragen. Die haben bestimmte Abfrageschemata, nach denen die auch vorgehen. Und dann schlägt das System vor, ja, da muss ein Rettungswagen hin oder da reicht ein Krankenwagen oder da muss auch vielleicht der Notarzt noch mit hin. Das ist also schon mal, da fängt es an, manchmal schwierig zu werden, weil natürlich in Panik Angehörige und auch manchmal Fachkräfte, die sind da gar nicht von auszubleiben, aber kann man nicht auslassen, manchmal Sachen beschreiben oder dramatischer beschreiben, als sie letzten Endes sind. Und natürlich fährt man dann dahin und schaut sich das an. Meistens ist es zum Glück nicht so dramatisch, aber generell sind gerade so in dieser, wie jetzt auch, Krankheitszeit, ne, Dezember, Januar, Februar, so grippale Infekte fahren zu vielen grippalen Infekten oder auch anderen Infekten, Corona-bedingt gibt's ja auch immer noch und viele andere Erkrankungen, RSV, die so in dieser Jahreszeit vermehrt sind, da rufen die Leute sehr viel an und vielleicht auch, also oder oft auch etwas verfrüht. Natürlich haut so ein Infekt mit 39, vielleicht auch fast bis zu 40 Grad Fieber eine ältere Person deutlich mehr vom Hocker als jetzt jemanden mit 20, 30. Wobei das auch schon da, ne, Fieber, ich persönlich, wenn ich mal Fieber habe, dann kann ich auch nichts mehr, dann liege ich nur im Bette. Und wenn jetzt jemand 70, 80, 90 ist und hat 39, 40 Grad Fieber, da ist nicht mehr viel los, ne, verständlicherweise. Und da muss man natürlich dann schon abwägen, da gibt's bestimmte Indikationen, wo man dann schon sagen muss, ah, das muss vielleicht doch mal 1, 2, 3, 4 Tage ins Krankenhaus, muss ein bisschen aufgepäppelt werden, sage ich jetzt mal. Aber es gibt auch Leute, die sind 30, 40, noch in dem Alter, wo man die verhältnismäßig gut wegsteckt, wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, dass jetzt keine krassen Vorerkrankungen vorliegen, ne? So wie eine COPD oder andere Lungenerkrankungen, die das durchaus mal verschlimmern könnten, ne, so ein Infekt oder auch schlimmer machen, Asthma oder ähnliches, ne. Da wird relativ früh angerufen, wo man dann andere Möglichkeiten hat, bevor man quasi die 112 wählt. Es gibt ja die doch eigentlich mittlerweile auch recht verbreitete 116, 117, diesen kassenärztlichen Notdienst, gerade wenn das nach den Schließungszeiten der Hausärzte quasi ist, und es ist oft abends, weil da Infekte manchmal erst schlimmer werden, weil wenn man tagsüber noch so ein bisschen Adrenalin hat, weil man doch noch sich zur Arbeit geschleppt hat oder so, ne, dann kommt das oft erst abends so richtig durch, und da kann man oft, natürlich kommt das mit Wartezeit einher, ne, also die 116, 117, so immer für einen bestimmten Landkreis, und da sind dann je nach Landkreisgröße 1, 2, 3 Ärzte und Ärztinnen, die da rumfahren, oder beziehungsweise mit einem Rettungssanitäter ist das oft fahren. Und das ist oft eine Möglichkeit, um quasi vielleicht auch dafür zu sorgen, dass die Notaufnahmen nicht so exorbitant überlastet sind, wie es jetzt der Fall ist. Oder auch den Rettungsdienst etwas zu entlasten. Das ist aber natürlich ganz schwer zu sagen, oder das zu pauschalisieren, erst dann und dann anrufen oder dann und dann nicht anrufen. Man kann es immer nur so sagen, wenn jetzt für einen persönlich, ob das jetzt für sich selbst der Notruf ist oder für einen Angehörigen, da das so erscheint, dass das jetzt wirklich kritisch krank ist und wirklich gefühlt, wenn da jetzt nicht innerhalb der nächsten 1, 2 Stunden was passiert, habe ich Angst, dass beim Angehörigen irgendwie starke gesundheitliche Schäden oder zustoßen oder davon getragen werden, dann ruft man halt den Rettungsdienst. Und es ist ja auch so, wir kommen dann auch vorbei, und nicht jeder Patient, den wir dann haben, der wird auch transportiert, weil wir dann vor Ort, wir haben ja andere Möglichkeiten als ein Laie oder auch ein Pflegeheim. Ein Pflegeheim hat ja kein EKG vor Ort oder meistens auch jetzt keine Leute, die so versiert sind, das so super zu interpretieren, ne, was ja logisch ist. Und das nimmt ja schon mal viel Ängste auch weg, wenn man dann zum Beispiel ein EKG schreibt und man sieht, ah nee, das Herz, das schlägt wunderbar, es ist rhythmisch, es gibt keine Auffälligkeiten, gerade bei so Brustschmerz, weil viele Leute husten viel und dann haben die quasi durch dieses Husten einfach Schmerzen wie in der Lunge, in den Bronchien, Brustbein, ne? Und das wird dann vielleicht auch manchmal fehlinterpretiert als irgendwie, oh, Brustschmerz ist immer gefährlich, potenziell ist das auch so, aber da, also so grippale Infekte fallen mir da ziemlich fix ein, weil da wird sehr oft sehr viel Rettungsdienst gerufen und das ist ja dann auch ein Problem der Krankenhäuser, weil die ja isoliert werden müssen initial, um zu schauen, was ist das jetzt für ein Infekt? Ist das Corona? Ist das die Grippe? Ist das Influenza A, B? Was auch immer. Und die Isolationsbetten natürlich nur begrenzt sind. Und das natürlich auch einschränkt, wenn das ein Zweibettzimmer ist, wird es zum Einbettzimmer und potenziell ein Bett oder ein Versorgungsbett weniger. Und das muss man natürlich auch immer ein bisschen abwägen. Wie ist die Krankenhaussituation gerade zu Corona? War das eine Vollkatastrophe, da ist das System halt gar nicht für ausgelegt für so riesige Pandemien, Epidemien, was auch immer von
ja.
grippalen Infekten oder was auch immer.
Mhm. Ja, cool. Und habt ihr sonst noch irgendwelche Tipps für die Angehörigen zum Thema Erste Hilfe, wie sie sich sozusagen im Ernstfall verhalten sollten? Also 116, 117, das habe ich schon mal mit aufnotiert. Das ist relativ wichtig, da sich diese Nummer vielleicht auch irgendwie mal vielleicht an den Kalender zu schreiben, dass das der kassenärztliche Notdienst ist, dass man den nach den Öffnungszeiten auch verwendet und nicht direkt die 112 wählt, ne? Aber gibt es noch so andere Sachen, die man vielleicht vorher nochmal checken könnte oder sollte?
Zum Beispiel mit der hausärztlichen Notfallsprechstunde, wo man zwar selber noch hin muss oder sich von Angehörigen fahren lassen kann, wenn es einem nicht gut geht, aber nicht so schlimm, dass man da dich alarmieren müsste über die Zentrale.
Ja, genau, klar. Man kann auch mit seinen Angehörigen, wenn man jetzt den Bedarf sieht, dass das zeitnah mal eine Fachpersonal zugeführt werden sollte, also sei es jetzt Arzt, Ärztin oder ne, jetzt, ja, Arzt oder Ärztin, bleiben wir erstmal dabei, gibt's immer diese Möglichkeit, das ist meistens angeschlossen an einigen Notaufnahmen, sind so Notfallhausarztpraxen, nenne ich es jetzt mal, die dann auch bis teilweise 20, 22 Uhr geöffnet haben, wo man quasi mit den Angehörigen hinfahren kann und oder wenn es noch möglich ist, selbst hinfahren kann, das geht natürlich auch und sich da dann quasi einem Hausarzt, das ist natürlich nicht der eigene Hausarzt, der wird jetzt keine absolut vielen Unterlagen von den ganzen Vorerkrankungen haben. Das ist quasi ein kleiner Nachteil. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Arzt oder eine Ärztin, die da durchaus natürlich auch Kompetenz mitbringt und da mal zu schauen, ist das jetzt was für eine Notaufnahme? Ist das hierfür? Ich gebe Ihnen ein Rezept mit. Sie holen sich bei der Apotheke jetzt das und das oder Antibiosen oder was auch immer. Ne? Das ist durchaus eine Möglichkeit, die man noch als Tipp mitnehmen kann und ansonsten immer erstmal versuchen auch die Situation so generell ein bisschen einzuschätzen, nicht so überschnell bei manchen Sachen reagieren und auch quasi nicht sofort bei jedem kleinen bisschen die 112 rufen, weil da geht die Tendenz so ein bisschen hin. Die Bagatelleinsätze werden immer mehr und bei vielen Sachen sind, glaube ich, ein Großteil der Rettungsdienste da auch noch sehr verständnisvoll und sagen, ja, Mensch, alles gut, konnten sie ja nicht wissen. Aber es geht auch immer mehr in die Richtung, dass Leute das als quasi, ja, man kann es nicht, also ich formuliere es mal als Blaulichttaxi nutzen, um damit quasi mit dem Gedanken, jetzt komme ich schneller dran, ich muss nicht warten, ich muss kein Taxi selber bezahlen, weil das übernimmt ja nach wie vor die Krankenkasse. Und das ist aber quasi tatsächlich nicht der Fall. Wenn das so ein Low-Code-Einsatz ist, wo jetzt nichts Bedrohliches ist, dann werden die auch mit dem Rettungsdienst quasi kurz vorgestellt. Aber in der Notaufnahme ist der erste Weg dann auch erstmal in den Wartebereich, weil da nach einem Triage-System auch gearbeitet wird. Und die sagen, ja, die Person kann da noch 2-3 Stunden sitzen und da gibt's andere Fälle, die müssen höher priorisiert werden. Mhm. Und ansonsten natürlich einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen als Tipp und das vielleicht auch in einem Turnus von so alle 2 Jahre mal, weil man vergisst einige Sachen. Das geht jedem so. Das geht uns als Fachkräfte so. Das geht als Laien natürlich noch viel schneller, weil man das ja nicht täglich macht. Und es gibt auch einige Dinge, die man immer zu Hause haben kann, ne, bei Fieber. Also, dass man immer so eine kleine Hausapotheke bei sich zu Hause hat, ne, gegen kleinere Wehwehchen hilft Ibuprofen ganz gut. Bei Fieber hilft Paracetamol zum Beispiel sehr gut. Das ist ja alles beides frei verkäuflich, zumindest in gewissen Dosierungen, ne, so ja. Und, das kann man den Leuten einfach nur raten, wenn Fieber ist, dass man wirklich 3-mal täglich, wie man es auch vom Hausarzt kennt, einfach mit Paracetamol nimmt. Und in Regelfällen hilft das auch relativ zeitnah. Ist ja wie ein Antibiotikum. Wenn man einen Infekt hat und man nimmt 1-2 Tage Antibiotikum, geht es einem auch schon eigentlich wieder ziemlich gut. Wichtig ist nur, es dann auch zu Ende zu nehmen.
Genau. Ja, was mich auch noch immer stört an diesen sogenannten Bagatelleinsätzen, gerade in ländlichen Regionen ist der Wagen ja blockiert.
Ja.
Bei einem Einsatz. Und wenn denn 3-4 Kilometer weiter ein schwerer Unfall ist, kannst du nicht einfach so schnell den Einsatz abbrechen oder den wieder rausschmeißen aus dem Auto. Ja, da ist jetzt was Wichtigeres. Das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe, weil gerade im ländlichen Bereich kommt der nächste Wagen dann vielleicht 20 Kilometer weiter weg,
ja.
Hat also einen längeren Anfahrtsweg und das kann Leben kosten, meiner Meinung nach. Und das ist für mich das Schlimmste daran.
Ja, absolut. Also klar, so ein Einsatz, wir sind jetzt auf einer Wache, die ist so sehr nah an 2 Städten dran, aber wir haben trotzdem auch viele kleinere Dörfer. Also es ist schon primär Landrettung, aber auch manchmal so ein bisschen Stadtrettung. Und da merkst du das natürlich auch, dass wenn wir jetzt quasi rausfahren zu einem Einsatz, egal was für eine Art, wir haben an unserem Standort jetzt zwar 2 RTWs, aber wenn die beiden jetzt für, naja, vermeidliche Bagatelleinsätze unterwegs sind, dann braucht der nächste RTW eine 1/4 Stunde bestimmt.
Hm.
Und das kann bei schwereren Notfällen schon tatsächlich über Leben und Tod entscheiden. Wenn man sich jetzt vorstellt, bei der Reanimation, wenn ich jetzt ein Auto nach 1 Minute da habe oder nach 15 Minuten und es passiert keine Laienreha, dann, das hört sich jetzt zwar vielleicht etwas hart an, aber nach 15 Minuten fangen wir natürlich noch an zu reanimieren, aber die Erfolgschancen
ist auch fast null.
Und das Outcome des Patienten, wenn es dann was ist, ist auch sehr fragwürdig, was quasi die gegebene Lebensqualität dann noch so sagt. Ne? Also das ist ein Problem und es ist aber auch so ein bisschen ein Problem der Finanzierung, weil die Krankenkassen wollen natürlich auch, wir merken es ja selber an den ganzen Steigerungen, immer wieder wird es teurer. Das hat ganz viele verschiedene Gründe, weil ja alles einfach auch teurer geworden ist in den letzten paar Jahren. Aber auch natürlich die Rettungsdiensteinsätze steigen, Pflegeplätze werden teurer, alles wird teurer. Und da muss man irgendwie schauen, dass man halt spart und das ist dann manchmal tatsächlich auch an RTWs. Das ist zwar für die Bevölkerung dann nachteilig, aber ja, das wird so zumindest, es gibt ja Gutachten, die gemacht werden müssen,
ja.
Und so viele RTWs müssen in diesem Umkreis von 20 Kilometern sein, damit quasi diese Hilfsfrist eingehalten wird.
Genau, die ist ja nach Minuten festgelegt, ne, innerhalb der Kreise. Ich weiß nicht, wie viel sind es bei uns
hier? Ja, in Niedersachsen sind es 15 Minuten.
15 Minuten, ich kenne Bundesländer, da sind es 9 oder 10.
Ja, in den Städten, also ne, Bremen, Hamburg, Berlin ist es weniger, weil die natürlich deutlich mehr RTWs haben, weil die Ballungsgebiete da natürlich, da wohnen ja in einem Hochhaus schon so viel wie bei uns in einem Dorf um eine Ecke, Gefühl. Aber es gibt auch Länder, also die Schleswig-Holstein ist, meine ich, das ist jetzt aber eher gefährliches Halbwissen, ein bisschen länger, weil die natürlich teilweise wirklich 40 Kilometer in das nächstgelegene Krankenhaus haben. Und da ist es einfach nicht möglich, also das wäre wahrscheinlich wirklich sehr unwirtschaftlich, wenn man da jetzt noch super viele Rettungswagen, weil das kostet, das sind Millionen.
Natürlich.
Auf Deutschland gesehen etliche Milliarden, die das halt kostet. Ne? Und
ja.
Natürlich ist so Menschenleben, kann man schwer in Geld aufwiegen. Das ist ja immer das Problem. Ne? Aber ja, es wird trotz dessen gemacht, weil anders funktioniert es ja nicht.
Ja, dann können wir nur an alle appellieren, dass man nicht unnötig Bagatelleinsätze anfordert, sondern vielleicht sich mal mit der 116, 117 oder mit der hausärztlichen Notfallsprechstunde, die übrigens ja auch an Wochenenden, Feiertagen geöffnet ist,
ja, genau,
damit zufrieden gibt. Ne? Ich habe das erlebt als letztes Beispiel von mir. Ich habe Manchester-Triage-Schulung gemacht in einem Fandenhaus nähe Magdeburg und die hatten den höchsten Andrang freitags ab 16 Uhr. Bis in die Nacht hinein. Es lag daran, die haben in der Umgebung viele Menschen gehabt, die auf Montage gearbeitet haben. Und die sind dann in der Woche nicht zum Arzt gekommen und dann sind sie einfach in die Notaufnahme, wenn sie was kleineres Problem hatten, des Krankenhauses gefahren.
Ja.
Und die haben da wirklich vierfache Menge einen Patienten freitagabends gehabt, sodass sie auch schon vom Personal da aufgestockt haben.
Ja.
Und als dann die Triage dort eingeführt wurde und die Leute weggeschickt, beziehungsweise man hat die, selbst wenn nichts los war, 5 Stunden sitzen lassen, dann wurde es nach einem Jahr viel weniger. Da waren es nur noch 18%, glaube ich, war es mehr am Freitag,
Nachmittag und Abend. Überschaubar. Ja, also man muss ja auch sagen, dass quasi wir im Rettungsdienst kriegen ja nur einen Bruchteil mit der Patienten, die wirklich in einem Krankenhaus sind. Wir bringen ja da potenziell nur die Notfälle hin, aber etlich viele kommen ja auch fußläufig dahin, die manchmal natürlich auch akute Notfälle haben, aber das vielleicht auch falsch eingeschätzt haben. Da denke ich an so ältere Generationen, so die jetzt so 70, 80 sind und sagen, ach komm, was ist doch nichts, ich muss nicht zum Arzt. Und dann gehen da manchmal Leute fußläufig mit einem dicken Herzinfarkt hin. Das gibt's ja auch.
Ja.
Man muss ja auch die Seite mal beleuchten.
Ja.
Aber viele gehen da auch hin, weil sie seit 4 Tagen schlechter Luft bekommen aufgrund von einem Infekt oder haben wirklich einen Cut im Finger, der ist nicht mal, also der ist da, muss ich nicht mal ein Pflaster drauf machen.
Oder seit 4 Tagen dicken Knöchel, weil sie mal ein bisschen beim Treppensteigen sich vertreten haben.
Genau. Das sind ja alles keine Direktanläufe für eine Notaufnahme, weil das, da kann man ja, wie gesagt, Hausarzt und Hausärztinnen gibt's ja auch. Natürlich sind die auch mega überlaufen, weil Ärzte und Ärztinnenmangel ist einfach ein Riesenproblem.
Ja.
Und ein Hausarzt oder eine Hausärztin hat gefühlt 4-stelligen Patienten oder vielleicht auch mehr, je nachdem.
2.500 in Niedersachsen durchschnittlich.
Ja, und das ist natürlich super viel. Und dass man da natürlich auch warten muss und auch da Termine kriegen und Facharzttermine, das ist super, super schwierig. Das ist einfach so. Deswegen kann ich den Gedankengang schon manchmal nachvollziehen, warum die Leute sagen, ja, jetzt weiß ich auch nicht, jetzt gehe ich einfach in die Notaufnahme, weil da komme ich in, selbst wenn ich 3, 4, 5 Stunden warten muss, ist es ja viel schneller als 2, 3, 4, 5, 6 Wochen auf einen Termin. Aber das Personal im Krankenhaus ist dadurch natürlich auch exorbitant hoch gefordert. Und weil auch so ein Bagatelleinsatz, der in ein Krankenhaus geht, ne, ich sage jetzt mal so ein seit 3, 4 Wochen irgendwie Knöchelschmerzen, fordert einen enormen Aufwand an, das muss dokumentiert werden, das muss sich auch dann angeschaut werden, dann muss auch trotz dessen mal ein Arzt oder eine Ärztin mal zumindest rüberschauen. Und das nimmt einfach Kapazitäten. Und wenn das am Tag 40 Leute machen, dann ist so ein Arzt oder eine Ärztin auch mal 8 Stunden nur damit beschäftigt. Und ja, das muss man sich vielleicht auch immer mal so, zu Gemüte führen, dass das halt, dass sich das einfach steigert und dann auch darin endet, dass manche Leute nicht so gut gesichtet werden, wie es vielleicht notwendig wäre.
Ja, oder sich OPs verschieben, die vielleicht geplant wären, weil einfach Kapazitäten verschoben werden müssen.
Ja.
Ne? Du hast aber vorhin noch was zu der Finanzierung gesagt, ne? Dieses Blaulichttaxi. Wie ist denn das grundsätzlich gehandhabt, wenn ich jetzt so eine Bagatellmeldung mache? Ja.
Ja.
Dieses Blaulichttaxi sozusagen, das mir mal rufen möchte.
Ja.
Wie sieht es da rechtlich aus?
Also es ist eine super Grauzone, weil es ganz schwierig ist, weil für jeden ist ja ein Notfall anders definiert. Jeder, für einen ist es ein Notfall, sobald sie Blut sehen, egal wie viel oder wie wenig. Für manche, die schneiden sich gefühlt einen halben Finger ab und sagen, ja, mache ich ein Pflaster drum. Deswegen ist es ganz schwierig, da rechtlich eine Grenze zu ziehen, ab wann kann man den Leuten quasi zumuten, dass das irgendwie vielleicht sogar böswillig ist oder aus Faulheit oder aus was für anderen Gründen auch immer, denen das zu unterstellen. Im Moment ist es noch so, dass so gut wie jeder Einsatz, es gibt Ausnahmen, von den Krankenkassen übernommen wird. Und das sind natürlich aber immense Summen übers Jahr. Ne? Ich glaube, der Rettungsdienst ist immer noch nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz von den Ausgaben der Krankenkassen. Das sind unter 5% der gesamten Ausgaben, die quasi die Krankenkassen so haben. Ne? Das ist natürlich im Vergleich zu den Krankenhäusern und Pflegeheimen super wenig. Aber auch das sind ja Milliarden übers Jahr in Deutschland. Und die werden bezahlt, so weitestgehend. Natürlich gibt es bestimmte Ausnahmefälle, wo dann die Krankenkassen auch sagen, sag mal, der hat jetzt diesen Tag, es gibt Leute, die rufen am Tag 4-mal an. das ist natürlich selten und das kommt dann auch zum Glück nicht täglich vor, aber so ein RTW-Einsatz kostet gut und gerne um die 1.000 Euro. Ne, bei manchen, das ist Verhandlungssache mit den jeweiligen Krankenkassen und für jeden Landkreis unterschiedlich. Aber so wahrscheinlich kommen wir da im Schnitt ganz gut hin. Bei uns ist es ein bisschen weniger, in anderen Bundesländern ist es mehr. Aber so ein normaler RTW-Einsatz kostet gut und gerne so im Durchschnitt 1.000 Euro. Wenn dann noch ein Notarzt mit alarmiert wird, weil das Meldebild, das vielleicht erfordert oder auch überdramatisiert dargestellt wurde, dann sind wir ganz schnell bei 2.500, 3.000 Euro. Ne? Und das sind natürlich Kosten, die jedes Mal bezahlt werden, für jeden Einsatz fast. Ne? Wenn wir jetzt bei diesen nur RTW-Alarmierungen bleiben, dann sind das 1.000 Euro. Und da bleiben wir alle dann letzten Endes mit unseren Beiträgen drauf sitzen. Das bezahlen wir quasi alle mit. Das ist ja, man kann sagen, gleichzeitig Vor- und Nachteil von so einem solidarischen System.
Da möchte ich mal kurz einhaken, Moritz. Aber so viel ich weiß, ist es doch so, dass ihr ankreuzen könntet, dass dieser Einsatz, ich weiß nicht, wie es bei euch formuliert ist, unnötig war. Mhm. Und theoretisch hätten die Kassen dann die Möglichkeit, den Patienten dafür in Regress zu nehmen. Die bezahlen euch den Einsatz und könnten sich das beim Patienten wiederholen. Und meine Information ist, dass die Kassen das überhaupt gar nicht machen, weil sie gar keine Kapazität haben oder generell das gar nicht prüfen. Ist das so richtig?
Also es gibt zumindest auf unseren Protokollen, und das wird vermutlich überall relativ ähnlich sein, diesen NACA-Score. Und der ist quasi von 1 bis 6 und 1 ist quasi geringfügiger Notfall, sage ich jetzt mal. Und ja, es gibt quasi nicht exakt so ein Feld, das man ankreuzen kann. Das war zumindest nicht bei uns. Da bin ich aber auch ehrlich, das kann ich dir gar nicht sagen, ob das irgendwo anders vielleicht schon so gehandhabt wird. Bei uns gibt's das quasi nicht, dass man ankreuzen kann. Das war jetzt vollkommener Quatsch. Man kann halt nur diesen geringfügigen Notfall ankreuzen, was in aller Regel auch nur dann angekreuzt wird, wenn es wirklich sehr, sehr banal war. Und genau, meines Wissens nach auch haben die Krankenkassen gar nicht die Kapazitäten, um diese ganzen Protokolle, weil ich sag jetzt mal, wir nehmen jetzt mal als Beispiel die größte Kasse, die AOK. Ich weiß nicht, wie viele zig Millionen bei der AOK versichert sind. Und jetzt kann man das natürlich runterbrechen, nur ne, die Protokolle aus dem und dem Landkreis gehen dann ja auch nur an die Geschäftsstelle, die da quasi ihren Sitz hat. Aber auch das, auf einen Landkreis gerechnet, sind das aufs Jahr Zehntausende Protokolle und sich da alle durchzugucken, das ist ein Ding der wahrscheinlich schieren Unmöglichkeit, weil es so unwirtschaftlich ist, da müsste sie wahrscheinlich 20 Leute haben, die ja dann auch noch im besten Fall, weil das dürfen ja nur Ärztinnen und Ärzte dann wirklich quasi so entscheiden zu sagen, das ist jetzt kompletter Quatsch, das zahlt die Krankenkasse nicht. Und das würde wahrscheinlich auch nochmal die Kosten so hoch treiben lassen, dass es
ja ein Einsatzfeld für KI.
Ja, mit absoluter Sicherheit. Mit absoluter Sicherheit.
Ne, dass man da das so einrichtet, dass die KI drauf guckt und dann nur bestimmte Fälle rauszieht und dann den Ärzten oder den Entscheidungsträgern bei den Krankenkassen vorlegt, ja, zur Prüfung.
Naja, wenn wir mal ehrlich sind, ja, sprechen wir jetzt schon seit einer ganzen Weile von der Vernetzung, also von der TI, ja. So, und ich sag jetzt mal, wenn ich so viele Datenpunkte habe und später der Arzt, also ich muss ja nicht mal im Rettungsdienst sozusagen dieser Haken gesetzt werden, sondern es kann ja auch ein Arzt nachträglich machen, der sagt, okay, da war der Rettungsdiensteinsatz nicht notwendig. Ja. Das kann ja auch in einem nachgelagerten Prozess passieren, um dann den Hinweis an die Krankenkasse zu geben, das war nicht gerechtfertigt. Ne, das muss ja jetzt nicht der Rettungsdienst entscheiden. Aber da sind wir wieder bei der Vernetzung einzelner Systematiken. Ja, die brauchst du dann natürlich. Und da könnte aber klar alles, was Dokumentation ist, KI natürlich in der Massenverarbeitung sehr, sehr hilfreich sein. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, und das werde ich auch unten nochmal in die Shownotes verlinken, sind die einzelnen Punkte, die ihr euch mal anschauen könnt oder wo ihr entsprechend auch eure Angehörigen vielleicht auch nochmal sensibilisieren könnt. Thema Erste-Hilfe-Schulung, ne? Dass wir da vielleicht auch mal schauen, ob ich da eine schöne Übersicht bereitstelle, was es so für Kursangebote gibt. Und ansonsten hat ja, glaube ich, die Johanniter und der DRK da eigentlich immer ein breites Portfolio. Ja, und die sind ja auch sehr stark sozusagen vertreten. ASB, genau, gehört ja noch dazu.
Bei TESA gibt es auch von Privaten. Das ist ja vollkommen organisationsunabhängig. Da gibt es 1000 Angebote.
Und ich denke, in jeder Region in Deutschland wird es den passenden Kurs für jeden Interessenten geben.
Ja, und ich sag mal, wir verschenken immer irgendwelche MyDays-Gutscheine für 79 Euro, ja. Und dann kriegst du die nicht eingelöst bei irgendeinem Wellness-Hotel, ja. Das klingt jetzt doof, aber das ist sicherlich auch ein sorgengetriebenes Geschenk. Aber ein Gutschein zu einem Erste-Hilfe-Kurs, wo man vielleicht gemeinsam dorthin geht, ja, ist nicht die dümmste Idee.
Stimmt, Chris, da gebe ich dir recht.
Ja, ist nicht die dümmste Idee. Und jeder überlegt immer, will ich jetzt irgendeinen noch einen Anhänger für eine Kette kaufen oder soll es ein Parfüm sein? Und wenn wir da auf die Preise schauen, sind wir da auch schnell in dem Wert, was so ein Tag Erste-Hilfe-Schulung kostet. Und wenn der im Kern den Rettungsdienst Zeit, Wege erspart, Menschenleben rettet am Ende der Kette, dann sollte man mal überlegen, ob das sich vielleicht ein neues Geburtstags-, Weihnachts- oder Zwischentagsgeschenk sein kann. Ja.
Ja.
Moritz, ich danke dir für die Zeit.
Gerne.
Holger, vielen Dank für deine Zeit.
Und Kein Problem, ich mache das sehr gern.
Dann sind wir für heute zum Thema Erste Hilfe erstmal durch. Wichtig wäre mir noch, wenn ihr Fragen zum Thema Erste Hilfe habt, ja, dann schreibt sie uns super gern bei YouTube oder bei Spotify oder wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook anschreibt, ihr könnt auch einfach einen Beitrag machen und uns taggen. Das kriegen wir auch mit. Ja, also wenn ihr irgendein Thema zum Thema Erste Hilfe habt, irgendwie eine Story, dann schreibt einfach @PflegeDialogPodcast. Dann kriegen wir da eine Information und dann können wir mal schauen, ob wir dazu zu dem Thema vielleicht auch noch eine Podcast-Folge machen können oder nachstimmen können, wenn es um einen konkreten Erste-Hilfe-Fall vielleicht sogar geht.
Ja. Gute Idee, Christian.
Na? In dem Sinne, vielen, vielen Dank an euch beide und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Tschüss. Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.